Ich möchte gerne vor der Markus beten, bevor wir auf die Predigt hören. Herr Jesus, wir danken dir heute Morgen, dass wir dir das Wort hören dürfen und bitte ich für Markus, dass du ihm den Mund auftust, mit Freude dein Wort weiterzugeben, das, was du ihm aufs Herz gelegt hast. Rede du durch ihn und bitte ich für uns, dass du offene Ohren schenkst und ein hörendes Herz. Amen.
Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wie ihr hört, bin ich ein bisschen angeschlagen. Also die tiefen Lieder waren richtig gut, da konnte ich richtig mitsingen. Aber ich glaube, es hält durch, was ich heute euch mitteilen möchte. Wir machen heute einfach am Text weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben, wo der Andreas dieses vierfache Ackerboden betrachtet hat oder das vierfache Hören auf Gottes Wort. Und wir lesen heute weiter in Markus 4, die Verse 21 bis 25. Aber ich möchte noch nicht mehr im Text anfangen, sondern möchte mit dem letzten Satz, der letzte Woche gepredigt wurde, eigentlich beginnen. Und da heißt es ja in Markus 4, Vers 20, so der letzte Teil. Und reiche Frucht bringen, 30, 60, ja 100-mal so viel, wie gesät wurde. Mir kam da ein Gedanke, der kam mir eigentlich schon einen Tag vorher. Ich glaube, es gibt hier Leute, die haben schon viel Frucht in ihrem Leben gebracht. Da war Frucht da. Da war Gottes Wirken sichtbar. Die haben einen Boden betreten oder einen Platz eingenommen und waren fruchtbar. Durfte ein Segen sein für andere, durfte Gottes Wort weitersagen, durften oder hatten die Vollmacht von Gott, Dinge auszusprechen. Und da kam mir ein Gedanke, was passiert eigentlich mit diesem Feld, das Frucht brachte, also das abgeerntet wurde. Bleiben wir mal beim Boden. Wenn wir jetzt durch die Äcker oder an den Äckern vorbeilaufen, sehen wir oft so eingesäte Äcker, wo so komische Sträucher, abgestorbene Sonnenblumen stehen. Und die sind ja einfach nicht so eingepflanzt wie aus Jux und Tollerei, sondern die Sträucher, die jetzt eingesät sind, die haben tatsächlich jetzt auch einen Wert oder eine Aufgabe. Und da habe ich gedacht, ich frage mal meine Nichte Simone. Meine Nichte Simone ist Bäuerin auf dem Hof, wo ich aufgewachsen bin. Also meine Eltern hatten den Hof, mein großer Bruder hatte den Hof übernommen. Und wiederum seine älteste Tochter ist jetzt tatsächlich die Bäuerin mit ihrem Mann dort. Also eine Bäuerin vor dem Herrn. Also unglaublich, wie die das macht oder wie die das machen. Und ein Gespräch fiel mir ein von meinem Bruder. Und da hat er seine Tochter gelobt. Das fand ich richtig gut, was du heute Morgen gemacht hast. Und er hat gesagt, die Simone, die ist richtig gut im Boden erkennen. Die Bodenkunde, das macht die, das kann die. Die nimmt den Boden in die Hand und kann dir sagen, was dem Boden fehlt oder was er braucht. Und dieses Gespräch habe ich im Kopf, da dachte ich, ich muss mal die Simone anrufen und frage, was passiert eigentlich gerade auf den Feldern? Oder warum hat der Bauer zum Beispiel dieses Gestrüpp da eingesät? Und am Samstag habe ich mich noch nicht so richtig getraut, aber nach dem Gottesdienst, nach diesem Predigt vom Andreas, habe ich gedacht, jetzt muss ich doch mal fragen. Aber es ist nicht so, dass ich so einen großen Kontakt zu meiner Nichte habe. Ich habe schon lange nichts mehr gehört von ihr. Da kann ich da einfach anrufen und so eine komische Frage stellen. Aber ich wurde da irgendwie gedrängt, also habe ich es gemacht. Und sie war tatsächlich daheim. Und dann habe ich gefragt, was machst du mit den Äckern, die du abgeerntet hast? Was machst du? Und das Erste hat sie gesagt, zuallererst kruppert man den Acker. Versteht ihr das? Das ist ja Schwäbisch, ja? Also Oberschwabe. Man kruppert den Acker. Also man hängt an einen Traktor ein Gerät mit Zinken dran und fährt durch den Acker. Kruppern. Kruppra, sage mir, also wo ich herkomme. Also die oberste Schicht, also der Boden wird abgeerntet, die oberste Schicht wird aufgebrochen mit diesem Kruppergerät. Denn dann hat sie dazu gesagt, man lässt das Feld, nachdem es abgeerntet ist, nicht einfach liegen. Oder man lässt es nicht brach. Weil da ist die Gefahr da, dass Unkraut wächst, können wir uns eigentlich vorstellen. Aber was eigentlich das Schlimmste ist, es können sich schädliche Pilze im Boden verbreiten. Oder sie vermehren sich. Denn sie sagt, ein Acker, der Frucht getragen hat, Weizen, Gerste und vor allem das Mais, das ist sehr humuszehrend, sagt sie. Der Humus ist ja der Teil des gesamten organischen Bodensubstanz und wichtiger Bestandteil des Mutterbodens. Also nach der Ernte ist eigentlich ihr Plan oder der Plan des Bauern, Humus aufzubauen. Und wie macht er das? Also er grubbert und dann sät er ein Saatgut, eine Saatgutmischung ein. Entweder mit der Sämaschine oder auch mit so einem Streuer. Und die Mischung, das ist nicht nur ein Saatgut, sondern die besteht aus einer Saatgutmischung. Und das kann zum Beispiel sein Phacelia, Senf, Ölrettich und Sonnenblumen. Das wird alles in die Erde gesät. Denn da hat sie noch etwas dazu gesagt. Früher, also das kenne ich noch von meinen Eltern, hat man nach der Ernte oft nur Phacelia eingesät. Und sie sagt, jetzt ist man eigentlich so weit, dass man sagt, man macht jetzt nur so eine Saat, sondern man macht eine Saatmischung. Weil sie meinte dann, wenn man nur eins einsät, dann wird es im Boden schlecht. Sie meinte, es ist so, wie wenn du an den Kühlschrank gehst und einfach einen Becher Sahne trinkst. So fühlt sich dann der Boden. Und deshalb muss es eine Saatmischung sein. Die Saat, wenn sie dann aufgeht, soll der Boden bedecken, vor Austrocknung schützen. Manche Wurzeln von der Saat, die gehen ganz tief ins Erdreich, was den Boden gut lockert. Und danach, kurz bevor man wieder diesen Acker einsät, also da gehen jetzt ein paar Monate rum, und es ist gerade jetzt, sieht man oft, da geht dann der Bauer rum und fräst einfach mal dieses, was da so aufgegangen ist und was jetzt verdorrt ist, ab oder er mulcht es ab. Und dann kommt noch, bevor die Saat kommt, der streut Gülle aus. Und das ist dann jetzt auch nicht mehr so. Also Bauer 2024 macht es so, er kratzt im Grund nochmal mit einem Aggregat den Boden auf und mit dem zweiten Aggregat verteilt er die Gülle am Boden, dass es so zerläuft. Also er bringt noch einen natürlichen Dünger aus. Und dann sagt sie, das fördert die Fruchtbarkeit. Und es fördert die Mikroorganismen, also die Würmer, die wo im Boden sind. Da entsteht Leben. Und so wird Humus neu im Mutterboden aufgebaut. Und der Humus ist dazu da, damit nachher auch wieder, wenn was eingesät ist, dass wieder Saat aufkommt. Dieser ganze Aufwand, den der Bauer da treibt, dient nur dazu, den Boden vorzubereiten. Den Boden gesund zu erhalten und vor allem die Fruchtbarkeit zu fördern für die nächste Aussaat. Dieses Zwischenbild wollte ich euch jetzt einfach mal sagen, das kommen wir nachher nochmal dazu, wieso ich das jetzt euch gesagt habe, denn ich fand es sehr interessant, wie das irgendwie passt. Ich habe mal letztes Jahr auch in einem Buch einen Satz gelesen, den fand ich da ganz lustig, der ist mir da eingefallen. Wenn man unkultiviert ist, heißt das nicht, dass man nicht kultivierbar ist. Man muss nur an einen guten Gärtner geraten. So, und jetzt möchte ich euch die Verse lesen aus Markus 4. Und ich würde euch gern die Verse aus der neuen Lebenbibel vorlesen. Weil das ist die Bibel, wo mir, also ich habe drei Bibeln daheim. Am Esstisch liegt die Lutherbibel, da wo ich manchmal stille Zeit mache, ist die revidierte Elberfelder Bibel. Und am Couchtisch, da liegt meine Neues Leben Bibel. Und ich muss sagen, die Übersetzung von der, die gefällt mir immer wieder richtig gut. Die spricht mich manchmal so richtig an. Wo ich Texte lese, wo ich sie richtig gut kenne, ist die Übersetzung irgendwie ganz toll. Der Jaron nimmt die Elberfeld oder die Schlachter-Übersetzung drauf und ich lese euch die von der Neues Leben Bibel vor. Dann könnt ihr auch ein bisschen vergleichen. Aber ich fand jetzt die von der Neues Leben Bibel, hat mir ein bisschen leichter getan, einen Zugang zu diesem Text zu finden. Markus 4, Vers 21. Denn dann fragte Jesus sie, würde etwa jemand eine Lampe anzünden und sie dann unter ein Gefäß oder ein Bett stellen, um das Licht zu verbergen? Natürlich nicht. Eine Lampe wird auf einen Ständer gestellt, wo ihr Licht leuchten kann. Alles, was jetzt noch verborgen ist, wird ans Licht kommen. Und was jetzt noch geheim ist, wird aufgedeckt werden. Wer hören will, soll zuhören und begreifen. Und hört genau hin. Der Maßstab, mit dem ihr andere beurteilt, wird an euch angelegt werden. Und es wird euch noch mehr gegeben werden. Dem, der für meine Lehre offen ist, wird immer tiefere Erkenntnis geschenkt werden. Dem aber, der nicht zuhören will, wird selbst das genommen werden, was er hat. Ich möchte noch schön beten. Herr, ich danke dir für das Wort, das wir heute betrachten, und ich bitte dich um deinen Segen, um das Aufschließen, um deinen Heiligen Geist, der uns deine Tiefe begreifen lässt. Dinge, die wir aus eigenem Verstand, aus eigenem Denken nie begreifen können. So bitte ich dich, dass du uns mich leitest und unsere Herzen aufschließt, sie fleischern machst, dass wir offen sind und du zu uns reden kannst. Amen. Jesus sagt ja deine Zuhörer etwas ganz Klares. Ja? Wenn man ein Licht anzündet, dann nur dazu, dass man auch Licht schafft. Dass man etwas sieht, wo man vorher gar keinen Einblick hatte. Und es macht gar keinen Sinn, ein Licht anzumachen und es dann unter das Bett zu stellen. Oder unter eine Haube zu stellen. Man stellt es auf den Ständer, man stellt es öffentlich hin, dass es den Raum ausleuchtet oder dass es das erleuchtet, was wir sehen wollen. Ich weiß nicht, wer die letzten 4 Wochen die Fenster geputzt hat vom Haus. Also ich habe es getan, aber nach mindestens 1,5 Jahren. Also es war wirklich sehr nötig. Und dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, also ich habe gesagt, das schaffe ich nicht, Leute, du musst mir helfen. Er sagte, ja, fang mal an, Papa. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe so die ersten 4 große Fenster gemacht. Und dann ist er gekommen. Und das ist das Fiese an diesem Licht gerade eben. Also jetzt nehme ich, aber so kurz nach Weihnachten steht die Sonne so tief und wenn die dann rauskommt, dann macht die auf einmal Dinge sichtbar. Und dann war es so, dann sage ich, also ich habe die Fenster gemacht, so wie ich es gemacht habe, machst du die auch. Und er guckt es an und da kommt gerade die Sonne raus. Er sagt, ja, das kriege ich auch nicht. Und vorher hat es so sauber ausgesehen, aber durch den blöden Winkel von dieser Sonne, oh, ist alles. Ich bin da nochmal ran, aber es war echt irgendwie irre. Ja. Vorher war das richtig sauber. Und dann kam die Sonne und die hat etwas ans Licht gebracht. Und ich glaube, so ist es in unserem Text auch. Aber das soll uns nicht Angst machen. Und ich find, wenn ich den ganzen Text lese, kommt da ein bisschen so eine Schwere auf uns drauf. Ja. Es wird Licht, es wird was sichtbar, was vorher unsichtbar ist. Oder du musst aufpassen, was du hörst. So die ganzen fast schon Drohungen. Ja. Aber es ist uns ja zum Segen, wenn wir mit Gott nachfolgen. Und er ist auf unserer Seite. Und wenn Gott Licht ist, und das können wir dann, wenn man eigentlich so ein bisschen die richtige Einstellung, was denkt eigentlich Gott über uns? Das können wir eigentlich im Ganzen, finde ich, Psalm 139 wirklich ganz gut lesen. Und ich möchte jetzt nicht den ganzen Psalm lesen, sondern nur das, wo ich heute Morgen nochmal gelesen habe, wo ich dachte, ja, wow, so ist es. Und dann spreche ich, da sagt der Psalmschreiber, spreche ich, Finsternis möge mich bedecken, muss die Nacht auch Licht um mich sein, denn auch Finsternis ist nicht Finsternis bei dir. Und die Nacht leuchtet wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren geschaffen und hast mich im Mutterleib gebildet. Gott kennt uns und er will, dass wir Licht haben. Der will Licht in unser Leben bringen. Der will, dass wir eine richtige Einstellung auch über uns selber bekommen. Einen richtigen Blick auch über uns selber. Und da will er manchmal Dinge aufdecken. Und nicht uns zum Schaden oder er ist der große Papa und du bist der kleine böse Sohn oder die böse Tochter. Nee, er will uns fördern. Und es steht, was wir dann in Vers 22 lesen. Alles, was jetzt noch verborgen ist, wird ans Licht kommen. Und was jetzt noch geheim ist, wird aufgedeckt werden. Es ist diese Prüfung oder dieses Sichtbarwerden von Dingen in unserem Leben, die wichtig sind, dass wir sie betrachten, dass wir sie anschauen und dass wir sie Gott bringen. Am letzten Vers vom Prediger, da steht eigentlich Prediger. In Vers 14 steht, Gott wird über alle unsere Taten Gericht halten, seien sie gut oder böse, selbst über die Taten, die im Verborgenen liegen. Also es wird ein Gericht halten und hier reden wir nicht von diesem Gericht, dass wir in die Verdammnis geraten. Wir sind gerettet durch Jesus Christus. Wir sind befreit. Das ist da nicht gedacht. Aber Gott fordert uns immer wieder in der Schrift auf und so wie wir das letzte Woche auch, dieses viermal vier verschiedene Hören seines Wortes, dass wir das prüfen, wie hören wir das Wort. Und jetzt sollen wir die Dinge auch in uns betrachten, die wir so in uns bewegen. Die wir denken oder die wir tun, wenn niemand zuguckt. Oder wenn wir allein sind. Denn das Wort ermahnt uns ja, denn wer hören will, soll zuhören und begreifen. Hör genau hin, prüf es, was du hörst. Es ist wichtig, es ist nicht dir zum Schaden. Und dann noch den Zusatz in Vers 24, den finde ich stark. Und hört genau hin. Der Maßstab, mit dem ihr andere beurteilt, wird an euch angelegt werden. Und es wird euch noch mehr gegeben werden. Der Maßstab, mit dem ihr andere beurteilt. Ich finde, was da auch ganz stark mitschwingt, beurteilt das, was der andere sagt, nicht so hoch. Leg nicht jedes Wort, was der andere sagt, auf die Goldwaage. Sei nicht so empfindlich. Sei nicht so herrisch oder verurteilend. Denn dieser Vers da, der legt eigentlich so ein bisschen den Blick klar. Mit dem du andere beurteilst oder verurteilst, wirst auch du beurteilt werden. Und da ist ja dieses Gleichnis oder dieses Bild auch von diesem Balken. Das lesen wir ja in Matthäus 7, die Verse, dass wir da gewarnt waren. Bevor du meinst, du musst dem anderen seinen Splitter aus dem Auge ziehen, also musst du ihm Maß regeln und sagen, komm mal her, ich muss dir jetzt mal was erklären, dass uns das Wort lehrt, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann zieh den Splitter aus deines Bruders Auge oder Schwesters Auge. Denn in dem Bild geht es ja weiter. Denn wenn der Balken von deinem Auge weg ist, dann erst wirst du klar sehen, wegen dem Splitter deines Bruders. Und ich finde, das ist immer so herausfordernd, ja? Wenn der andere was sagt oder was tut und dann ist man gleich so rechthaberisch. Sagt, ja, wieso kann der das oder wieso macht er das? Oder das werde ich nie machen. Ja, man stellt sich ja oft auch in ein gutes Licht und der andere auch vielleicht nur im Ersatz. Aber da war dann mal wirklich aufgefordert zur Selbst, wie nennt sich dieses Wort, nicht Selbstgericht, sondern doch, dass wir unser Tun und unser Sagen und das, wie unsere Wege sind, manchmal selber beurteilen und Selbstgericht üben. Dass wir manchmal selber zu uns sagen, das ist nicht richtig, was du tust, oder da bist du ganz schön heuchlerisch. Gut ist, wenn mein Gegenüber habe, von dem wir uns das sagen lassen. Und oft ist es aber vom anderen, lassen wir es nicht sagen. Aber da ist wichtig, dass wir das Wort betrachten. Wer hören will, soll zuhören und begreifen. Und Gott will uns da helfen, ein richtiger Blick für uns, für unser Tun auch zu kriegen. Weil dann wirst du, wenn du erkennst, dass dieser Balken in deinem Leben ist, dann wirst du den Splitter beim anderen nicht mehr so schnell sehen oder gar nicht so groß beurteilen, weil du merkst, boah, bei mir ist da auch so viel im Argen. Und ich soll da wirklich mich selber prüfen, mich auch manchmal selber richten. Weil wir wissen, wir werden mal vor dem Thron vor Jesus stehen und er wird uns richten für alles Wort, was wir gesagt haben. Und ich finde, es ist irgendwie wichtig, dass wir uns da auch Zeit nehmen dazu. Und es geht eigentlich fast nur, wenn du in der Ruhe bist. Aber nicht nur vielleicht, und ich glaube, das ist irgendwie manchmal immer so verführerisch, wir nehmen uns mal so ein paar Tage der Ruhe und der Stille am Jahr. Da geht man dann alles durch. Wenn ich die Bibel lese oder wenn ich die Bibel lese, sehe ich eigentlich, dass es wirklich so ein fast ein tägliches, ein wöchentliches, dass es in deinem Leben irgendwie kultiviert werden soll vielleicht. Dass du das lebst, diese Stille, dass du die immer wieder dir in deinem Alltag nimmst, damit du dich selber prüfst, wo stehe ich, wo renne ich gerade hin und wo brauche ich Korrektur. Oder wo ist vielleicht so weit, dass ich sage, hey, ich muss mal mit jemand anders drüber sprechen, ich sehe da nicht mehr klar. Und da denke ich, ist dieses Licht da ganz wichtig. Es soll Licht in dein Leben kommen, aber nicht um dich bloßzustellen. Gott will niemand bloßstellen. Gott will, dass du wächst im Glauben, im Vertrauen. Aber nicht nur, damit Gott sagt, Mensch, die Nathalie ist ich, sagt er zu ihrem Mann, die Nathalie, das ist der Bringer. Ja? Sondern er will jedem von uns, Christian, Nathalie, mir, Andreas, alle Frauen, alle Männer hier, er will uns fordern, damit wir in die Freiheit kommen. Denn wenn wir im Licht wandeln, heißt es woanders, dann stößt mein Fuß nicht an einen Stein, weil ich ihn vorher sehe. Oder ich gehe den Weg, weil ich ihn vorher klar sehe, weil Licht in meinem Leben ist. Und dazu brauchen wir ein hörendes Herz. Und dazu brauchen wir manchmal Stille. Und lass uns das wirklich vielleicht einüben in unserem Alltag. Aber nicht als Gesetz oder als das muss ich muss jetzt mal wieder eine halbe Stunde ruhig werden, sondern dass wir da wirklich das erkennen, wie gut es uns auch selber tut, dass wir uns auch da fragen, ist es so, wie ich stille Zeit mache, tut es mir gut oder mache ich das nur, weil es mein Vater oder meine Mutter so gemacht hat oder mein Mann mir gezeigt hat? Oder ist da vielleicht eine andere Tageszeit viel besser? Dass du da auch wirklich, weil Gott sieht nur dich und er gibt dir, der gibt der Helen was ganz anderes, was der Andreas braucht. Das ist wirklich so, weil er weiß genau, was wir benötigen. Er weiß genau, was uns gut tut. Er weiß genau, was uns gefällt, was uns berührt. Wisst ihr, dass Gott einen richtig guten Literaturgeschmack hat? Ich gehe manchmal in die Mediathek, so alle 2 Wochen, und da leihe ich mir ein Buch aus. Nicht alle 2 Wochen, aber. Und da bete ich immer davor. Und seit ich dafür bete, sage Gott, zeig mir ein gutes Buch. Da gibt es ja 1000 Bücher. Und es gibt auch echt einen Scheiß. Er sagt, zeig mir ein gutes Buch. Und ich habe jetzt so das letzte Jahr so gute Bücher gelesen, dass ich dachte, was er oft das gesagt hat zum Gott, wow, du hast richtig guten Geschmack. Das ist genau das, was ich will. Das macht mir richtig Spaß, das zu lesen. Das ist genau das, was mich auch lebendig macht, weil es mich freut. Und das will Gott mit euch. Er will deshalb Licht in euer Leben bringen. Er will euch führen, weil er genau weiß, was ihr braucht. Denn hört genau hin, sagt er ja. Hört genau hin, dann werdet ihr auch wirklich sanfter und geschmeidiger für euren Gegenüber. Und nicht nur so stachelig, ja, dass wenn er mal euch ein bisschen näher kommt, dass er gleich zurückschreckt, weil er gestochen wird von eurem Blick oder von eurer Geste. Wir wissen ja, was wir da am anderen antun können. Damit er es merkt, er ist jetzt voll daneben. Und in unserem Text geht es weiter. Dem, der für meine Lehre offen ist, wird immer tiefere Erkenntnis geschenkt werden. Und ich finde, dieser Vers ist auch, zielt da auch darauf zu, dass es nicht so etwas Schnelllebiges ist. Ja, diese Pflanze oder diese Saat, wo ich vorher mit euch eingesät habe in eure Köpfe, sagen wir es jetzt mal so, diese Saat ist nicht dazu da, Frucht zu bringen. Diese Saat ist nur dazu da, den Boden vorzubereiten, locker zu machen. Das Gewürm, was da drin ist, zum Leben zu erwecken, den Humus wieder zu bilden. Dass wenn dann Gott ein Wort reinsprechen kann, dann ihr das auf einmal kapiert. Ihr habt das Wort vielleicht schon vor 2 Jahren schon mal gelesen und es hat euch total kalt gelassen. Und dann geht Gott mit euch diesen Weg, bildet diesen Humus in eurem Leben, dieses Verständnis, diese Demut. Und dann kann er auf einmal Dinge in euer Leben sprechen, die dann auf einmal aufgehen. Es werden dir immer tiefere Erkenntnisse geschenkt werden. Und das finde ich einfach so stark. Und ich finde, das sollte mir immer, und deshalb finde ich das richtig cool, das heute Morgen, wir sollten loben, wir sollten preisen, weil Gott ist auf unserer Seite. Gott ist mit uns. Er ist nicht gegen uns. Und er will nicht, dass Licht in unser Leben kommt, dass er uns mal richtig ein Bein stellen kann, weil wir ja gar nicht so toll sind, wie wir uns das vorstellen. Sondern er will uns wachsen lassen. Aber manchmal muss er erst mal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, ich muss jetzt erst mal den Boden vorbereiten, ich muss eure Herzen vorbereiten, dass ihr das wieder versteht, was ich euch sagen will. Weil es ist zu viel in eurem Kopf drin. Denn, und hört genau hin, was ihr hört. Wir können ja so viele Sachen hören in dieser Zeit. Wir stehen auf und hören, wir gehen ins Auto und das Radio geht an. Wir gehen ins Geschäft und gleich 1000 Informationen kommen hin. Und wir müssen lernen zu unterscheiden, welche Informationen muss ich mir antun, muss ich mich aussetzen in meiner Arbeit, in meinem Umfeld und welche sind wirklich aber überhaupt nicht gut. Welche Filme tun mir überhaupt nicht gut. Ist dieser FSK 18-Film wirklich gut für mich, den es auch in FSK 16 gibt? muss diese Schlachter nochmal so breit und blutig dargestellt werden? Ist es gut für mich? Oder ist dieses Buch, das du gerade liest, auch wenn es vielleicht so einen christlichen Hintergrund hat, gut für deinen Glauben? Hast du es geprüft? Steht es auch in der Bibel? Oder ist es nur ein Mordsdenkgebäude, weil es so ein kluger, weiser Mann ist, der das geschrieben hat? Und wir wissen aber, den Klugen und Weisen ist das Wort, ist der Glaube verborgen, ist diese Wahrheit verborgen. Dem, der für meine Lehre offen ist, wird immer tiefere Erkenntnis geschenkt werden. Dem aber, der nicht zuhören will, wird selbst das genommen werden, was er hat. Und ich finde, da passt dieses Bild, was ich euch am Anfang, deshalb habe ich dieses Zwischenbild euch gesagt. Ein Bode wird vorbereitet. Es wird was eingesät, es wächst was, was überhaupt keinen Wert hat, optisch. Es wird wieder abgemulcht, es wird wieder aufgerissen, die Erde. Es wird Gülle eingebracht. Und dieses Gülle-Bild finde ich richtig cool. Wie oft sagen wir das in unserem Leben? Boah, mir stinkt's. Ist ja alles scheiße. Nein. Und dieses Bild vom Acker, der auf einmal voller Gülle ist, das passt, finde ich, auch in unser Leben. Mehr Gott sät oder bringt manchmal diese Gülle in unserem Leben aus, der, wo ich das total falsch interpretiere. Wo ich sage, oh Gott, der hat überhaupt keine Ahnung, was ich gerade brauche. Der sieht mich gar nicht. Mir geht's. Mir stinkt's. Ich mache so nicht weiter. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Und doch erkennen wir es eigentlich ganz falsch. Der Bode hat nicht die Fähigkeit oder die Möglichkeit, vor seinem Bauer zu fliehen. Geht nicht. Er ist dem Gedeih und Verderb ausgesetzt. Dem Bauer. Aber wir Menschen, wir können der Arbeit, die Gott an uns tut, wohl entfliehen. Und dann ist es irgendwie so, das stelle ich mir dann vor, stell dir vor, Gott geht diesen Weg, diesen bildlichen Weg, dieser Bodenfruchtbarkeitsaufbereitung mit euch gerade. Und ihr werdet feste, alles, was Gott mit euch tut in eurem Leben, die Rückschläge, die Missschläge, die Nichterfüllung eurer Träume, eure Ehe, die irgendwie anders verlaufen ist, wie ihr es euch vorgestellt habt. All das dient dazu, wenn du das mit Gott zusammengehst, wenn du dich das nicht nur aussetzt, sondern freudig erwartest, was macht er? Was macht Gott mit mir? Was will er hervorbringen? Stell dir vor, du bist jetzt wirklich in der Gülle. Also du bist mit Gülle, mit diesem Dung gesät, der erstmal stinkt. Und du sagst dann, kein Bock mehr mit dir, Gott. Kein Bock mehr. So tief gehe ich nicht mehr rein. Ich gehe in Gottesdienst, okay. Meine Kinder gehen auch, das ist gut. Aber ich gehe nicht mehr mit dir. Mir stinkt es echt. Stell dir vor, du verlässt da deinen Platz, den Gott dir zugestellt hat, den Gott dir zugeteilt hat. Und der nächste Schritt wäre diese Einsaat dieser neuen Frucht, die du bringen sollst. Ich finde das irgendwie ein heißes Bild. Ja, ich denke, jeder weiß, wo er gerade steht. Aber lass uns da prüfen. Denn Gott hat einen guten Weg mit uns. Und eine Sache finde ich, und das möchte ich zum Abschluss sagen, eine Sache vergessen wir oft oder lassen sie auch links liegen, weil es sich manchmal auch so schwer verstehen lässt. Oder es uns schräg oder uns fremd vorkommt, weil wir das vielleicht nicht so oft gelehrt bekommen haben oder auch nicht mitbekommen haben von anderen. Aber die Sache, die unserem Glauben Leichtigkeit, diesem Glauben auch eine Freude verschaffen kann, das ist ja die Kraft, die in uns ausgegossen ist. Es ist ja durch den Schritt, den wir tun, dass wir Jesus nachfolgen, wo wir sagen, ja, Jesus, ich nehme das an, dass du für meine Schuld und Sünde gestorben bist, weil ich ein Sünder bin und ich komme nicht raus ohne dein vergebendes oder ohne dein reinigendes Blut. Und bei dieser Bekehrung bekommst du ja diesen Heiligen Geist in dir. Er wird ausgegossen. Jesus sagt einmal im Wort, Jesus bittet den Vater, dass er uns den Heiligen Geist sendet, der in uns ist. Gott ist in uns. Und es gibt so viele Gaben, die der Heilige Geist fördern will in uns, die wir noch gar nicht angenommen haben. Aber der Heilige Geist, das steht im Wort, er ist unser Anwalt. Er ist unser Beistand. Und im griechischen Wort bedeutet das, einer, der zur Hilfe an die Seite gestellt wird. Das ist sogar ein juristischer Ausdruck und das ist so identisch mit dem Wort Fürsprecher. Ich weiß nicht, ob du es schon erlebt hast. Du gehst in ein Gespräch rein, wo du nicht weißt, wie du da rauskommst. Ja? Im Geschäft oder in der Schule. Und stell dir vor, du hast da einen großen Fürsprecher. Der, wo dich hervorhebt, wo sagt, nee, der Markus, der macht es gut. Der macht es vielleicht anders, wie du es jetzt gerade erklärst, aber der hat diesen Plan. Und da kannst du schon was sagen, und das wird nicht gehört, aber dein Beistand, der irgendwie ein größeres Sprachrohr ist, sagt es nochmal und der andere wird überzeugt. Und so ist es in diesem Leben. Wir haben einen Fürsprecher. Wir müssen nicht, wow, jetzt muss ich nahe sitzen, jetzt muss ich still werden, sonst kann ich ja nicht hören. Sondern wir dürfen Gott bitten, hilf uns und hilf uns, Heiliger Geist, dass wir hören, wie Jünger hören sollen. Weil er will in unser Leben sprechen. Und dann ist es irgendwie auch lockerer. Ja? Wie dieser Boden, der diese Saat gekriegt hat und der jetzt wieder aufgerissen wird und nachdem die Gülle trocken ist und nochmal die Ecke drüber ist und dann eingesät wird, boah, der Boden sieht so richtig stark aus. Schon optisch. Aber auch das, was unsichtbar ist, ist voller Leben. Und so soll unser Leben auch Frucht hervorbringen und wir wissen gar nicht, warum. Weil wir einfach daran festhalten, was das Wort uns sagt. Dass wir stehen auf die Verheißungen. Wir wissen, der Heilige Geist ist in uns und er will uns das Wort Gottes aufschließen. Und noch viele andere Dinge hat der Heilige Geist vor mit uns. Oder will uns helfen, will uns beistehen. Er ist sogar unser Anwalt. Das ist ein richtig guter Anwalt. Da kommst du raus. Ohne Fehler. So möchte ich euch einfach ermutigen. Vertraue Gott. Glaub ihm. Er wird dich sehr gut führen. Sei still und hör gut zu. Und vergiss oder sei auch sehr neugierig. Frag nach. So wie die Jünger gefragt haben mit dem vierfachen Ackerfeld. Wie hast du das gemeint mit diesem Samen? Die haben gefragt und dann haben sie Antwort gekriegt. Die anderen sind weggegangen und haben gesagt, der hat da was erzählt. Keine Ahnung. Aber seinen Jüngern hat es extra erzählt. Die soll er das erkennen. Und am 2. Korinther, und mit dem möchte ich abschließen, 2. Korinther 1, Vers 21, finde ich, wird das jetzt nochmal ein bisschen unterstrichen, was ich euch jetzt zum Schluss gesagt habe. Und es soll dann der Abschluss sein von dieser Predigt. Zweiter Korinther 1, Vers 21. Gott allein befähigt uns und euch, fest für Christus einzustehen. Er hat uns einen Auftrag erteilt und bestätigt, dass wir zu ihm gehören, indem er uns den Heiligen Geist ins Herz gab. Dieser ist unsere Sicherheit für alles, was er uns noch schenken wird. Amen.